Herzlich willkommen bei Über den Tag hinaus. Wir sitzen hier wieder zu zweit, der Co-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, und machen diesen Podcast. Und ich habe zuletzt mit Markus Gabriel, einem Philosophieprofessor aus Bonn, gesprochen. Und Imme, du hast es angehört. Was nimmst du aus dem Gespräch mit ihm besonders mit?
Ja, ich habe es wirklich bedauert, dass ich nicht dabei sein konnte, aber ich war halt in Belém bei der Klimakonferenz. Und ich fand sehr gut, wie er über die blinden Flecken in der deutschen Wahrnehmung der Welt gesprochen hat und das mit Portugal kontrastiert hat, als ehemalige Kolonialmacht mit einem weiten Blick in die Welt gesegnet. Und er sagt, jede Region, die wir ignorieren, ist eine Region zu viel. Mhm. Und das hat der Besuch von Merz in Brasilien ja auch gezeigt, als er dann eine Woche später sagte, wir wollten doch alle nur noch weg von diesem Ort. Und er erinnerte sich nicht mal mehr an den Namen dieser Stadt. Also ein Zeichen für ignorierte Regionen. Dann fand ich eure Debatte über Digitalisierung und wie sie die öffentlichen Debatten ändert, hin zu einer Polarisierung und einer Diskursunfähigkeit, die eben demokratiegefährdend ist. Und als du dann nach der ethischen Regel gefragt hast, die er formulieren würde, hat er gesagt, Gespräche sollten wir so miteinander führen, dass wir zulassen, dass die anderen Recht haben könnten und dass ihre Perspektiven auf die Welt auch für mich relevant sein können.
Absolut. Das war eindrucksvoll. Und besonders spannend fand ich, dass er am Ende dann noch einen Punkt aufgemacht hat zur Frage von Gerechtigkeit und gesagt hat, naja, wir sollten vielleicht bei Besteuerung in Zukunft mal darüber nachdenken, die Einkommenssteuer schlicht durch eine Vermögenssteuer zu ersetzen, also nur noch Vermögen zu besteuern, weil sich einfach die Grundlagen geändert haben. Eine von vielen Debatten, die er einfach aufmacht und sagt, warum nicht einfach mal führen?
Genau. Und zu verstehen, dass Kinder ethikfähig sind. Das fand ich auch einen tollen Satz von ihm.
Super spannend und deswegen viel zu hören. Hört einfach mal rein.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, herzlich willkommen, Markus Gabriel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Albrecht, und auch an die Stiftung, dass ich hier sein darf.
Ich finde es toll, dass wir zusammenkommen und Sie sitzen jetzt gerade in Portugal, sind dort tätig, wir machen das digital. Erste Frage ist da vielleicht, um mal in das Thema einzusteigen, das Sie ja bearbeiten viel, das Thema Moral. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass in Portugal andere Moralvorstellungen herrschen als in Deutschland? Wir sind ja gemeinsam in der Europäischen Union und die globalisierte Gesellschaft tickt doch irgendwie mittlerweile ganz gleich, oder?
Also wenn man genauer hinschaut, merkt man sehr, sehr schnell hier in Portugal, dass in den feinen Details ja tatsächlich andere Moralvorstellungen herrschen. Ja, also es gibt natürlich einen geteilten Boden, ja, kulturellen Boden, Europäische Union, geteilte Geschichten, Erinnerungen und Wahrnehmungen. Aber Portugal ist kulturell sehr, sehr anders als, sagen wir mal, Deutschland und existiert auch in ganz anderen Wertewelten. Also die lusophone Welt ist ja ein gigantisches ehemaliges Imperium, das aber heute noch ein Kultur- und Wirtschaftsraum ist, nicht? Also von Portugal aus hat man einen sehr fein aufgelösten Blick in Richtung Afrika, Angola, Mosambik, Kap Verde, aber natürlich auch Brasilien, Indien, ja, Goa, China, Macau. Das heißt, das ist ein sehr viel globalerer Blick, den man aus Portugal hat, aber natürlich auch ein einseitiger, nicht, in die lusophone Welt. Und das hat große Konsequenzen, auch bis in den Alltag. Auch weil Portugal ökonomisch an einem ganz anderen Ort ist als Deutschland, sind dann im Alltag auch die Debatten, die man führt, die alltäglichen politischen Debatten über die geteilten Probleme der Menschheit, die verlaufen hier im Detail durchaus sehr, sehr anders als bei uns.
Interessant ist ja, dass von dieser Perspektive, der portugiesischen Perspektive, den portugiesischen Erfahrungen in Deutschland eigentlich nie wirklich was ankommt. Ja, also das ist sehr weit weg und ich frage mich da so ein bisschen, haben wir nicht immer nur eine total begrenzte Perspektive und wie kommen wir trotzdem zu gemeinsamen Erkenntnissen und Moralvorstellungen, wenn es immer eigentlich so eine Hierarchie auch gibt von dem, was wir wahrnehmen und dem, was wir nicht wahrnehmen?
Also es ist sicher ganz wichtig, dass Teil von moralischem Fortschritt, kurzum, also der Verbesserung, ja, unserer Haltung, wird immer darin bestehen, dass man seinen Horizont erweitert, ja, ohne dass man deswegen glauben muss, es gäbe den erreichbaren Totalhorizont der Menschheit auf diesem Weg. Das muss man erstmal noch gar nicht annehmen. Weder philosophisch noch politisch. Ja, das kann man erstmal noch weit in die Ferne rücken. Der erste Schritt ist mal zu sagen, stopp, da gibt es andere Perspektiven, die sind real. Und in diesen Perspektiven erscheinen auch Tatsachen, die wir vielleicht nicht zur Kenntnis nehmen. Und das hat einen Preis. Während wir sprechen, findet die COP in Brasilien statt. Und ich erinnere mich an eine sehr, sehr gescheiterte Brasilienreise der letzten Regierung zur progressiven Lula-Front. Das war ein sehr gescheiterter Auftritt. Der jetzige wird auch nicht besser verlaufen, weil die Lusitanistik, das heißt die Erforschung des portugiesischsprachigen Raums in Deutschland, gelinde gesagt, unterentwickelt ist. Ja, das heißt, das hat auf ganz vielen Ebenen, gesellschaftlich, an den Universitäten, im medialen Diskurs, kommt eine für uns faktisch ausgesprochen wichtige Weltregion, mit der man Geschäft machen kann, die das Klimathema massiv betrifft, Amazonasgebiet und so weiter, schlichtweg gar nicht vor. Also die Ausblendung beinahe der gesamten Iberischen Halbinsel, außer in der Mallorca-Flugverbotsdebatte, scheint mir im Grunde genommen ein auch viel zu teurer blinder Fleck Deutschlands zu sein. Deswegen bin ich sehr oft auch in Lateinamerika selber oder auch in Spanien und Portugal unterwegs. Also kurzum, ja, jede Region, die wir ignorieren, in ihren Details, in ihren wirklichen gelebten Realitäten, ist eine Region zu viel.
Ja, und dabei sind wir jetzt in einer Situation, in der wir merken, wir kommen aber um diese Frage der Auflösung solcher Dissonanzen gar nicht mehr drumherum. Wir erleben einen globalen Süden, wenn man so will, der sich eben auch organisiert und der die eigenen Interessen deutlich stärker vorträgt und reinbringt in den globalen Diskurs, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Wir erleben eine Schwäche auch der Perspektive und vielleicht auch Moral, weiß ich nicht, des Westens, des Nordens und eben auch Glaubwürdigkeitsprobleme, die da auftreten. Und Sie sagen ja, Herr Gabriel, Moral ist kein Luxus, sondern Bedingung unserer Freiheit. Also eigentlich muss uns sehr daran gelegen sein, diese Moralfrage, also wie schaffen wir es auch, gemeinsame Moralvorstellungen vielleicht zu entwickeln, mit anderen Akteuren in der Welt voranzutreiben und gerade in Zeiten von multiplen Krisen irgendwie dafür zu sorgen, dass da eine Basis entsteht. Und wo verläuft da gerade für Sie eigentlich die moralische Bewährungsprobe ganz besonders? Wo sehen Sie das besonders relevant in unserer Gesellschaft oder auch in der globalen Gemeinschaft?
Also in der globalen Gemeinschaft ist der größte geoökonomische Polarisierungsfaktor, ja, hinter dem natürlich dann ganz viele andere stecken, ist USA und China. Und das ist im Moment der große Faktor. Und um diese Pole herum gruppiert sich ganz viel Energie, Wertenergie, nicht also ökonomisch, aber auch moralisch, ja, kulturell, geistig, Macht. Das heißt, das sind, glaube ich, die großen Pole derzeit. Ja, alles verschiebt sich natürlich. Und diese Pole verhandeln jetzt in neuen Aushandlungsprozessen, wer die relevanten Partner sind. Da geht es um sehr konkrete Einflusssphären, aber eben auch ideologische Vorrangstellungen. Daher die harten, auch philosophisch gefärbten Debatten, die man vor allen Dingen aus den USA jetzt wahrnimmt und die dann teilweise nach Europa schwappen. Europa befindet sich derzeit in einer mittleren Stellung, sucht händeringend schon seit Jahrzehnten nach einer Identität und begeht dabei aus meiner Sicht die ganze Zeit den Fehler, die Hausaufgaben nicht zu machen. Ja, also wir haben ja angefangen mit einem Gespräch über Portugal. Wie soll denn die Europäische Union in dieser Lage, in der es auch darum geht, die Haltung zum sogenannten globalen Süden neu aufzustellen, informiert, ja, historisch informiert, aber auch was die Gegenwart und Zukunft betrifft, informiert, wenn man nicht einmal weiß in Deutschland, was in Portugal geschieht und natürlich auch umgekehrt. Faktisch gilt das auch schon für Deutschland und Frankreich. Das heißt, im Moment gibt es hier in Portugal jetzt eine neue Debatte über den Rechtspopulismus. Der setzt sich gerade hier auch durch. Die Partei heißt hier Chega, das heißt, es ist genug, ja. Aber Chega heißt auch, es kommt jetzt an, von Chegar, ankommen, ja. Also, es heißt, es reicht und jetzt kommt was, so, ja. Und in Portugal hat niemand damit gerechnet, dass es überhaupt denkbar wäre, dass diese rechtspopulistische Wende, die man global überall sieht, möglich ist, ja. Portugal war lange ausgesprochen links regiert, weil es ja aus dieser Diktatur sehr spät rausgekommen ist. Und man dachte nicht, das bleibt hier automatisch. Jetzt weiß aber schon mal wieder überhaupt niemand in Deutschland, was das bedeutet, wenn Portugal auf diese Weise regiert wird. Und das hat massive Konsequenzen für die europäische Haltung, zum Beispiel wiederum gegenüber Amerika Nord und Süd. Das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben nicht in diesem Konzert. Und dieses Konzert stellt sich gerade völlig neu auf. Und dass wir unsere Hausaufgaben nicht machen, ist einerseits ein internes Problem, andererseits aber als Ergebnis sehr kluger Angriffe aus den USA und China gegenüber der EU. Also wir sind da verteidigungslos im Moment, nicht nur militärisch.
Absolut. Also wenn Sie von Hausaufgaben sprechen, dann höre ich daraus zunächst einmal die Aufgabe, im eigenen Haus Europa nachzuarbeiten. Ja, und zwar nachzuarbeiten in der Erkenntnis, wer sind wir eigentlich und was ist unsere gemeinsame Grundlage, sowohl historisch als auch von den Werten, die sich entwickelt haben daraus. Und da ist es ja so, wenn wir auf die letzten 10, 15, 20 Jahre schauen, dass diese Entwicklung in Portugal, die Sie jetzt beschreiben, ja nur eine von sehr vielen tatsächlich ist. Wir haben erlebt, wie das in Ungarn gelaufen ist, auch die Entwicklung in Polen oder an vielen Stellen hat ja gezeigt, da ist Gesprächsbedarf. Dann hat es Verfahren gegeben, Rechtsstaatsverfahren sozusagen, ja, also wo es ja viel um Werte, um Grundwerte ging. Dann ging es um den Vertrag der Europäischen Union. Man hat aber manchmal das Gefühl, ja, häufig ist es dann so eine Instrumentalisierung von Moral und Werten. Also ohne jetzt zu diskreditieren, dass Menschen sagen Recht und Gesetz und Rechtsstaatlichkeit, aber es wird dann nicht wirklich darüber diskutiert, was ist eigentlich der Wert, der uns wirklich teilt und was steht dahinter und was heißt das eigentlich im Tun, sondern es wird darauf gesagt, so das ist eine Regel und die gilt halt. Also es gilt immer die Regel, die die Mehrheit festgeschrieben hat, ohne dass man gemeinsam wirklich daran glaubt. So ist das Gefühl, ja. Und das höre ich bei den Hausaufgaben raus. Braucht es eigentlich Nacharbeiten bei der Frage, was verstehen wir eigentlich unter den gemeinsamen Regeln und Werten? Und haben wir da alle Perspektiven an Bord?
Exakt so. Und was bedeutet das in der Realität? Das heißt, wenn die Europäische Kommission, die ich an dieser Stelle dafür auch gar nicht kritisieren würde, ja, durch die demokratischen Prozesse nicht versucht, die sehr vage formulierten europäischen Werte zu konkretisieren, dann ist das ein völlig legitimer politischer Prozess. Aber ein völlig legitimer politischer Prozess auf dieser institutionellen Ebene kommt ja in keiner Weise automatisch an bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, die sehr, sehr, also gigantische Mehrheit der Menschen sind nur Empfänger der Regulierung. Das ist keine Regulierungskritik jetzt von meiner Seite und schon gar keine EU-Kritik. Das ist aber einfach nur erstmal ein Fakt. Aber wir müssen die sogenannten Werte, um die es gehen würde, die europäischen, die müssten bottom-up entstehen. Das heißt, die müssen dort entstehen, konkretisiert, gelebt, auch thematisiert werden, wo ein Regulierungsinstrument, aber auch nicht lokale nationalstaatliche Systeme wie der Bundestag gar nicht hinkommen. Ja? Der Bundestag sitzt nicht in der Küche, ist jetzt keine Grünen-Kritik, der sitzt auch nicht im Wohnzimmer, der sitzt auch sonst irgendwo. Und das ist auch gut so, der Bundestag sitzt im Bundestag. Ja? Das heißt, meine Idee ist sicher nicht zu sagen, Politik muss tiefer eingreifen, die Politik muss die Politik sein. Die Frage ist, wie schaffen wir es, das ist dann auch eine Rolle der Politik, ja, wie schaffen wir es, eine ernstzunehmende Wertedebatte, ich sage immer nicht, wer wir sind und wer wir sein wollen, damit müssten wir mal anfangen, ja, auf allen Ebenen europäischer Gesellschaften zu führen. Und da kann man natürlich auch neue Institutionen und Förderinstrumente politisch stiften, nicht? Ja, also so ein Programm wie das Erasmus-Programm oder auch das Herstellen einer europäischen Medienöffentlichkeit, die es faktisch überhaupt nicht gibt. Deswegen weiß ja niemand in Deutschland, worüber in Portugal diskutiert wird und umgekehrt. Ja, das wären erstmal die Schritte, die man einleiten müsste. Und das ist in der Tat, wie Sie sagen, ein ganz anderer Prozess als die Produktion politisch wirksamer Slogans, die man dann in Regulierung übersetzt. Ja, den ich wirklich in keiner Weise kritisiert haben möchte. Diese Prozesse sind so legitim, wie sie sind. Aber es fehlt etwas. Und diese Lücke wird woanders geschlossen. Ja, die wird ideologisch in den USA geschlossen, rechts wie links. Und aber auch in China wird die ideologisch geschlossen. Und da haben wir derzeit gar nichts. Wir haben keine Idee, wie man das gemeinsam tun könnte. Und die Rede von europäischen Werten alleine ist ja völlig leer. Das bedeutet ja dann ungefähr sowas wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Aber diese Worte äußert jeder. Das sagt die PiS, das sagt Schäger, das sagt Orban. Und die Frage ist ja, was die Worte bedeuten. Und das kann die politische Spitze nicht beantworten. Ja, wie auch?
Ja, Es ist auch besonders erschreckend, wie weit also eben selbst libertäre, rechtsextreme Akteure solche, ja, ich sag mal, republikanischen Werte plötzlich oder liberalen Werte plötzlich für sich beanspruchen in einer Lesart, die natürlich mit dem Kern dieses Werts gar nichts mehr zu tun haben, weil sie ausschließen, weil sie Machtgefälle zementieren und trotzdem benennen die das dann als Meinungsfreiheit, Demokratie, ja, was am Ende dann die Herrschaft einer gewissen Klasse zum Beispiel manifestiert. Diese Debatte, diesen Diskurs, da sagen sie, die muss geführt werden, die muss bottom-up geführt werden in Formaten. Erleben sie denn Orte, an denen das gerade stattfindet oder wo es einen Raum findet? Oder ist es nicht fast schon so, dass das eigentlich gerade fast unmöglich ist, weil jeder gerade nur auf die eigenen Interessen schaut? So, also eine Loslösung von moralischen Fragen, sogar auf globaler Ebene hin zu, wir schachern jetzt nur noch die Interessen aus, ja, und es wird nur noch Machtpolitik gemacht. Ist die Moral an der Stelle irgendwie an den Rand gedrängt oder gibt es da Räume, die funktionieren, in denen das stattfinden kann?
Also ich erlebe sehr viele Räume, auch mit Einfluss, ja, in Sicherheits- und Wirtschaftskreisen zum Beispiel und natürlich universitären Kontexten, in denen mit der notwendigen Differenzierung und trotzdem bei echter Meinungsfreiheit diskutiert wird. Ich habe aber auch erlebt, dass da, glaube ich, waren wir sehr blauäugig in Deutschland, das habe ich aber lange, lange gesagt selber und war ich sicher nicht der Einzige, dass die Polarisierung Deutschland trifft. Und ich erinnere mich, als die Polarisierung kam später in Deutschland, als ich sie projiziert hatte. Ich habe schon gedacht, die Bundestagswahl 21, da müssen wir uns warm anziehen. Da kamen sie ja nicht. Ja, das war ja eine, nicht ohne das bewerten zu wollen, aber es war eine sehr normale Bundestagswahl mit einem Ergebnis eben, nicht, das einigen gefällt und anderen nicht. Eine Wahl halt. Aber es war keine polarisierte Wahl. So, und da hatte ich mich gewundert. Ich dachte, die Polarisierung, die durch die Pandemiepolitik einfach zwingend kommen musste, dass die früher kommt. Da war ich selber erstmal beruhigt und glaubte dann den sozialwissenschaftlichen Stimmen aus Deutschland. Steffen Mau führte den Diskurs damals an, sehr differenziert wohlgemerkt.
Dass 80% noch hinter den gemeinsamen Werten stehen und so weiter, dass es keine wirkliche Spaltung in der tiefen Sache gibt sozusagen.
Genau, das fand ich beruhigend, nicht? Wenn die Experten sagen, das ist so, dann kann ich gut schlafen. Aber die haben sich getäuscht, weil sie den Polarisierungstreiber nicht gesehen haben. Und der Polarisierungstreiber ist die Digitalisierung und nicht das, was man per Umfrage erhält. Das heißt, die sozialwissenschaftlichen Methoden, die zum Einsatz kamen, haben im Grunde genommen die relevante Dynamik gar nicht erfasst. Und das passiert überall in dieser Debatte. Und Deutschland ist inzwischen vollständig polarisiert, was nicht bedeutet, das muss man immer unterscheiden, dass die Gesellschaft gespalten und bürgerkriegsnah ist. Das ist nochmal eine andere Dimension, ja, die man teilweise in den USA schon sieht. Aber das sind die nächsten Stufen. Aber Polarisierung haben wir. Und die führt eben dazu, dass wir faktisch selber eine Vermischung haben zwischen einem Machtdiskurs und Interessendiskurs und einer notwendigen demokratischen Meinungsfreiheit. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Das sehen wir dann in schärferen Konflikten, Stichwort Ukraine, ganz zu schweigen von Gaza, Israel und Nahost insgesamt. Um diese großen polarisierten Themen einfach nur zu benennen. Klimawandel hat man jetzt fast vergessen, der ist aber auch noch da. Ja, also da sind Megatrends. Und die werden in Deutschland im öffentlichen und politischen Diskurs heute polarisiert gehandhabt. Und das ist gefährlich. Ja, aber unterhalb dieser Stufe, also unterhalb dessen, was man den Diskurs nennt, gibt es sehr viele Räume, in denen differenziert diskutiert wird. Das Problem ist, dass wir eben jetzt eine Kluft haben zwischen dem Mainstream des Diskurses, der auf Talkshow-Ebene zum Beispiel gespiegelt wird, und dem, was teilweise wirklich diskutiert wird.
Ja, hat das was damit zu tun, dass Menschen einen Aushandlungsprozess von moralischen und Wertefragen eigentlich auf menschlicher Ebene leisten müssen und nicht so, sag ich mal, auf Fernkommunikationsebene, wie das auf Social Media oder in weit entfernten Talkshows oder öffentlichen Parlamentsdebatten sozusagen stattfindet. Was heißt das letztendlich, wenn das der Punkt ist? Wenn der Punkt ist, dass, weil wir sehen uns ja wirklich seit der Pandemie auch sehr viel seltener auf dem Arbeitsplatz, in irgendwelchen öffentlichen Plätzen und so weiter, es wird weniger. Viel mehr ist eben, soziale Medien haben einen ganz großen Einfluss, deren Algorithmus lenkt viel, aber was vor allen Dingen darunter liegt, ist doch, dass wir dem Menschen gar nicht mehr so richtig gegenüberstehen. Und das führt doch ein Stück weit dazu, dass solche Gespräche über Moral und Werte ja gar nicht mehr auf dieser menschlichen Ebene geführt werden können, sondern eben nur auf so einer theoretischen, fernen, fast entmenschlichten Ebene.
Das ist tatsächlich so. Da gibt es große soziale Umstellungen, die eben in der Tat mit der Digitalisierung, die befeuert wurde durch die Pandemie, auch aus guten Gründen. Das sind ja alles Kollateralschäden. Ja? Das sind ja soziale zufällige Prozesse, die niemand designt hat. Aber da wir uns in der Pandemie notgedrungen hinter die Bildschirme zurückgezogen haben, was ja auch die beste Lösung war. Ja, also nicht, wir haben die Wirtschaft aufrechterhalten können dank der Digitalisierung. Dadurch haben wir aber natürlich exakt diejenigen Daten produziert, die dann zur nächsten KI-Welle geführt haben. ChatGPT gäbe es nicht ohne die Pandemie. Ja, so, das kann man im Einzelnen inzwischen kommen, da auch die ersten Belege, ja, dass diese Dinge so gekoppelt sind. Und dadurch entstehen in der Tat ganz neue Diskursfilter und Räume und nicht die Ebenen, auf denen man eben wirklich diskutieren müsste. Und dann erleben sehr viele Menschen eine Entfremdung zwischen dem, was im politischen Diskurs offiziell geschieht, und der Art und Weise, in der sie gerne mal nachdenken würden über die laufenden Probleme. Und was dann im politischen Diskurs ankommt, auf der Spitzenkommunikationsebene, ist inzwischen schon massiv polarisiert. Ja, das kann man auch medienwissenschaftlich, kommunikationstheoretisch gut zeigen, wie das auch in den letzten Monaten schlimmer geworden ist. Ja, auch da wiederum nur teils absichtlich durch die Akteure verursacht, politischen, teils entsteht das eben als Zufallsrauschen der sozialen Medien. Was man aber braucht, sind Räume, ja, die man schaffen kann an Schulen, Universitäten, privat, vor allen Dingen aber in Unternehmen. Der größte Teil der Menschen befindet sich in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen, nicht? Oder arbeitet eben nicht, weil reich oder arbeitslos. Das ist einfach die Realität. Und wir brauchen jetzt, aus meiner Sicht ist das derzeit der Ansatz, dass wir Wege finden müssten, wie wir in all diesen Strukturen, auch in Unternehmen, miteinander lernen würden, über Werte zu sprechen. Ja, das, und wenn man das sehr konkret macht, also nicht so im Allgemeinen, bist du rechts, links, dafür oder dagegen, sondern sehr konkret Themen zu Ende denkt, dann kehrt, glaube ich, mehr gesellschaftlicher Frieden ein, als was wir gerade erleben. Ja, also ich habe hier viele Debatten geführt mit Unternehmern und Wissenschaftlern bisher in Portugal, um mal zu hören, nicht, wo steht Portugal strategisch? Auch angesichts des, nicht dieses Thema Meinungsfreiheit, Rechtspopulismus, Digitalisierung, Overtourism ist ein riesiges Thema in Portugal, ja. Migration wird hier auch ganz anders diskutiert. Und das sind sehr differenzierte Debatten. Die Medienlandschaft ist hier aber, weil auch kleiner, kleines Land und so weiter, noch viel weniger differenziert als in Deutschland. So. Aber da würde ich ansetzen, dass wir Formate brauchen auf möglichst allen Stufen der Gesellschaft, ja, vom Weihnachtsbaum bis zur Vorstandssitzung, in denen man im Grunde genommen diskutieren würde, ja, wie verhalten wir uns zu XYZ? Da müsste das sein. Ganz falsch ist es aus meiner Sicht, wenn Spitzenpolitik glaubt, sie könnte die moralische Orientierung hergeben. Und dann ist es ganz egal, welche Partei. Ja, jetzt macht das gerne die Union im Moment. Ja, vorher haben das andere gemacht. Der Moralisierungsvorwurf, der oft den Grünen gemacht wurde in der letzten Regierung, den kann man jetzt genauso der Union machen. Moralisierung hat nichts damit zu tun, wo man im politischen Parteienspektrum steht. Die ist immer problematisch.
Ich finde das interessant, dass Sie jetzt sagen, man muss diese Räume vor allen Dingen dort finden, wo die Menschen jetzt sind. Ich frage mich so ein bisschen, wie sieht so ein Gespräch über Moral im Alltag eigentlich aus? Müssen die Menschen eigentlich über ihre eigene Moral in ihrem eigenen Alltag reden? Oder geht es um die großen weltpolitischen Fragen? Ich glaube, das ist auch ein bisschen überfordernd für viele. Was ich interessant fand, um es mal noch mal einmal zu ergänzen, Sie haben in Ihrem Buch mal darüber geschrieben, dass zum Beispiel eine moralische Frage ja ist, ob Kinder als Subjekte in unserer Gesellschaft nicht diskriminiert werden, dadurch, dass es ganz viele Orte gibt, wo sie nicht hin dürfen. Sie haben ein Beispiel gemacht, wo im Schwimmbad ein Tag Kinder nicht durch dürfen und ihre Tochter wollte nur dort Pizza essen. Das fand ich ganz eindrücklich. Uns begegnen ja solche Moralfragen, nur wir nehmen sie häufig nicht als solche. Wir diskutieren sie nicht als Moralfragen, sondern Moralfragen ist häufig dann nur das große Ganze sozusagen. Wie kommen kommen wir zu so einer Literacy, dass Moral eigentlich in all unseren gesellschaftlichen Zusammenlebensformen steckt. Und wie erlernen wir das Reden über Moral und Werte untereinander wieder neu? Weil offensichtlich ist das ja nötig.
Ja, ja, das ist in der Tat nötig. Auch, wie gesagt, als Verteidigungsressource. Ja, das sind Themen innerer und äußerer Sicherheit. Das sind knallharte realpolitische Fragen, die daraus ableitbar sind, aus dieser Abwesenheit eines solchen alltäglichen Diskurses. Wir wissen in der Vergangenheit, tiefen Vergangenheit, die auch so nicht zurückholbar ist, hat das oft die Religion geleistet. Natürlich gibt es auch Religionen in Deutschland. Es gibt sehr viele gläubige Menschen entlang verschiedener Religionen. Die Religion ist aber nicht der geteilte Code. Das heißt, man wird sich nicht zurückziehen können auf irgend so etwas wie das Christentum, den Islam, die Monotheismen. Egal, wie man das jetzt erweitert, wenn man sagt, wir sind monotheistisch sehr offen gegenüber allen abrahamitischen Religionen, hat man das Problem noch nicht gelöst. Dann sind die Hindus noch da und die Atheisten und so weiter. Ja, das heißt also so eine Art Vorstellung, dass der religiöse Raum das für uns übernehmen könnte, das trägt nicht. Ja, die Menschen gehen nicht alle in die Moschee, die Kirche, die Synagoge und so weiter. Ja, und selbst wenn sie dahin gehen, läuft da auch nicht dieser Diskurs aus denselben Gründen. Das heißt, das ist einfach sozial heute nicht, wie wir aufgestellt sind. Aus meiner Sicht, deswegen empfehle ich schon lange, dass wir den Ethikunterricht, und zwar nicht als Alternative zu, sondern völlig unabhängig von religiösen Debatten, und zwar ab Kindergarten, nicht erst Grundschule, verpflichtend machen. Also Ethical Literacy. Ja, wir fänden es ja skandalös, wenn die Kinder kein Einmaleins können. Warum lernen wir denn nicht mit den Kindern zusammen, übrigens auch von den Kindern, wie man moralische Themen diskutiert? Und das geht eben los bei, wem mache ich Platz im Bus? Bis hin zu, ja, das ist eine Debatte, die wir hier an der deutschen Schule haben, die ganz interessant ist, müssen die Kinder Suppe essen? In Portugal gibt es diese wahnsinnig interessante alte Tradition, dass man die Kinder zwingt, Suppe zu essen. Die müssen erst Suppe essen, ehe sie die Hauptspeise kriegen, ganz zu schweigen vom Nachtisch. Und wir finden das absolut entsetzlich, dass unsere Kinder gezwungen werden, die Suppe, die sie wirklich nicht mögen, zu essen. So, und da haben wir schon eine Moraldiskussion. Suppe, ja, nein. Und in jeder Situation, wie gehe ich mit der Kollegin um, haben wir moralische Fragen. Ja, also ich habe, was weiß ich, jemand hat eine Kollegin, die ist auch super in dem, was sie macht. Jemand fühlt sich die andere Kollegin vielleicht herausgefordert durch ihre Kompetenz. Was macht man? Was macht man mit dem Neid, mit der Angst, mit der Hoffnung und so weiter? Ja, das sind alles moralische Fragen, die sich im Alltag stellen. Und wenn wir jetzt lernen würden, diese Fragen überhaupt erstmal zu erkennen als Themen, die man bearbeitet, statt impulsiv damit umzugehen. Das wäre ein unglaublicher Fortschritt, wie man bottom-up anfangen könnte. Und ich sehe da übrigens faktischen Fortschritt. Wenn ich meine eigene Kindergartenzeit mit der vergleiche, die ich bei meinen Kindern sehe, sind da extreme Fortschritte geschehen. Ja, also die pädagogischen Konzepte, ja, also ich gehöre nicht zu denen, die die Schulkritik, ganz im Gegenteil. Unser Bildungssystem macht massive Fortschritte in größtem Tempo in meiner eigenen Lebenszeit, sehe ich das. Aber da muss man, glaube ich, ansetzen, dass man diese Literacy erzeugt und dann gesellschaftlich die weiter nach oben transportieren, dass man das zu Ende denkt. Und insbesondere sehr wichtig ist, dass wir in den Debatten lernen, in den ganz großen Ukraine, die offensichtlichen moralischen Tatsachen nicht zu ignorieren. Ja, im Ukraine-Krieg dürfen wir nicht ignorieren, dass der an ein Ende kommen muss. Und der schiere Umstand, dass irgendwer sagt, der Ukraine-Krieg muss anders beendet werden als durch die Zerstörung der Russischen Föderation oder das Abtreten Putins oder irgend so etwas oder den totalen Sieg. Wir müssen lernen, dass das Ziel vom Krieg Frieden ist. Der schiere Umstand, dass das Wort Frieden heute einen rechten Zungenschlag hat, ist ein Problem. Und da geht das dann eben los. Nicht bis auf die größte Ebene, wo es um die Frage geht, wie verhalten wir uns zur Bundeswehr? Also wie kriegen wir ein moralisch sauberes Verhältnis hin zwischen der Notwendigkeit der Verteidigung und dem Ziel des Friedens? Wie machen wir das? Eine große moralische Frage. Und die kleine moralische Frage ist, müssen Kinder Suppen essen oder für wen stehe ich im Bus auf?
Das ist interessant. Also wie schaffen wir es, diese Literacy zu erzeugen? Sie sagen, vor allen Dingen in den Schulen stärker eben diesen Raum dazu bieten, das zu verstehen, wie das funktioniert. Ich finde das total nachvollziehbar. Auch weil, wie Sie ja sagen, das eine Grundlage von demokratischen Republiken ist, dass das so funktioniert. Ja, also natürlich in Gesellschaften, die autoritär funktionieren, despotisch geführt werden, gibt es moralischen Kompass, der von oben verordnet wird, und in unseren demokratischen Republiken, die aber unter Druck stehen, scheint es wichtig zu sein, diesen Teil zu stärken. Es kommt mir nur gleich der Gedanke, können wir wieder alles in die Schule outsourcen? Ja, also ich glaube, das wollen Sie jetzt gar nicht sagen, sondern das ist ein wichtiger Baustein. Aber was ich mit der Gegenfrage jetzt dann bezwecke, ist natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer gemeinsamen Republik oder der Europäischen Union oder der demokratischen Weltgesellschaft, wie auch immer, auch eigenverantwortlich und selbstbewusst sich als Subjekt der gemeinsamen Debatte über Werte und Moral begreifen. In einer Zeit, in der sie das Gefühl bekommen haben, dass sie dieses gar nicht sind. Sie sind kein Subjekt dessen, sondern sie fühlen sich als Objekt. Sie fühlen sich fremdbestimmt. Sie haben das Gefühl, die anderen bestimmen oder irgendwelche zentralen Mächte oder so bestimmen, was zu denken ist und so. Ja, und da kommen Verschwörungstheorien auf und so. Gibt es einen Weg, an diese Eigenverantwortung, das Selbstbewusstsein als Bürgerinnen und Bürger auch zu appellieren und die Menschen aus dieser Unfähigkeit, sich selber da auch wirksam zu erkennen, zu befreien wieder?
Also es sind, glaube ich, ganz verschiedene Stellschrauben, nicht? Also wir haben eine Medienkrise und die Medienkrise ist natürlich auch ein unternehmerisches Thema. Das ist jetzt nicht so, dass die JournalistInnen irgendwas spezifisch falsch machen, sondern der etablierte, professionelle, hauptberufliche Journalismus steht ja als Geschäftsmodell auch erstmal unter Druck durch die Digitalisierung. Das ist erstmal einfach auch ein ganz knallhartes ökonomisches Thema. Nehmen wir, was weiß ich, jedes Tages politische Thema, nicht gerade Wehrgesetz in diesen Stunden und die Debatte darüber, nicht was die Bürgerinnen und Bürger in der Regel ja über das Klicken der liebsten Online-Plattform ganz schnell als Informationen kriegen. So und so.de, Klick, ja, kommt erstmal eine Information. Und wenn man nur die verfolgt, und zwar egal welche davon und auch wie viele man davon liest, kriegt man gar nicht einen Einblick in diese differenzierten Vorgänge. Ja, wann hat wie Pistorius wie wofür eigentlich argumentiert? Und nicht einfach nur Pistorius hat gemotzt und dann hat irgendwer anders gemotzt. Das sieht dann für Bürgerinnen und Bürger so aus, als wären sie am deliberativen Prozess gar nicht beteiligt. Sind sie aber in Wahrheit. Das heißt, man spürt nicht die eigene Macht, die man als Bürger und Bürgerin faktisch hat bei uns, die ist nicht spürbar. Und das ist ein Medienthema. Da müsste man anpacken. Das kann man wiederum politisch teilweise handhaben, ja, indem man sich fragt, nicht, wie stellen wir den öffentlich-rechtlichen Diskurs auf? Da ist die Politik einfach gefragt, weil das strukturell bei uns so ist. Aber auch unternehmerisch, nicht für privat geführte Medienhäuser. Da ist also erstmal auch auf einer sehr hohen Ebene neue Verantwortung gefragt. Wie kriegen wir das überhaupt an die Bürgerinnen und Bürger vermittelt?
Also, da gibt es ja jetzt einige Verantwortliche im Medienbereich, die das schon wahrnehmen, aber in einer Form, dass sie Teil einer spezifischen ideologischen Auseinandersetzung werden, sag ich mal so. Ja, also Medien werden, so wie das in vielen autokratisierten Gesellschaften passiert ist, plötzlich dann zum Spielball von einer politischen Position oder gar von einer Ideologie oder einem Machtcamp. Und wenn man so im Silicon Valley an die Leute denkt, Elon Musk oder auch Jeff Bezos, scheint das ja jetzt passiert zu sein. Und sie appellieren da an der Stelle eben auch an die Verantwortung aller, in diese Deliberation mehr zu investieren. Und da muss ich einfach sagen, wenn man sich Social Media anguckt und die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, dann ist eben auch aus ökonomischen Gründen Deliberation, also diskutieren, Argumente abwägen, unterschiedliche Argumente wahrnehmen und erstmal stehen lassen, kein Aspekt des ökonomischen Konzepts oder der technischen Konzepte, die da auf dem Tisch liegen, sondern es ist die lauteste Stimme, die schrillste Stimme, die härteste Ansage oder die klarste Botschaft oder die aufregendste Geschichte wird geklickt und wird transportiert und das hat gar nichts von Diskussion. Das heißt, ich lerne ja auch als Gesellschaft, dass Diskussion und Gespräch gar nichts mehr ist, was irgendeinen Wert hat. Das hat keinen Wert mehr. Und der Eigenwert, der moralische oder für uns sozusagen als Eigenwert betrachtete Punkt, dass das gut ist, dass wir diskutieren, der ist plötzlich wertlos. Ja, ein Wert hat Clickbait sozusagen, ein Wert hat das Transportieren von Einzelpositionen und Gegeneinanderstellen, das Transportieren des Konflikts, aber das Auflösen von Konflikt, das gemeinsames Verständnis hat keinen Wert mehr. Ist das nicht ein Problem irgendwo?
Ich fände das eine sehr klar strukturierte Diagnose, die ich exakt so teile, wie Sie das formuliert haben. was ich gerade selber versuche, bin ich auch nicht der Einzige. Ich habe da ein bisschen jetzt natürlich den Einblick in die Szene. Ich habe selber mit einem Startup, versuche ich ein neues soziales Netzwerk zu bauen. Kündige ich schon länger an und irgendwann haben befreundete Business Angels gesagt, dann versuchen wir es doch mal. Also auch seit 2019 hatte ich diese Idee, ich versuche das jetzt mal. Nicht bin ich aber, wie gesagt, nicht der Einzige. Also im Feld der neu entstehenden Netzwerke wäre dann die Lösung zu suchen. Ja, also ich baue konkret ein Social Knowledge Network, die Theorie dahinter habe ich. Jetzt muss ich sehen, ob ich das in den Markt kriege oder eben auch nicht. Ja, das ist eine Marktfrage. Derzeit ist das ökonomische Maß des kommunikativen Erfolgs durch die Infrastruktur der großen sozialen Netzwerke aus den USA, und zwar egal, wo die politisch stehen, ist das Maß, genau wie Sie sagen, Clickbait, Aufmerksamkeit. Das ist die Aufmerksamkeitsökonomie in der ganz vereinfachten Form. Sehr erfolgreich, skalierbar, füttert Daten, KI-Industrie und so weiter. Ein gigantisches, erfolgreiches System, das die ökonomische Vorrangstellung der USA sichert. Da steckt niemand spezifisch dahinter. Das hat sich einfach durch das Internet und die Digitalisierung ergeben. Die Antwort darauf muss also sein, dass wir den Diskurs monetarisieren. Ja, der Diskurs war ja auch vorher monetarisiert. Das Diskursmodell, das jemand wie Jürgen Habermas nicht mit der Aufklärung und so weiter verbunden hat, war ja auch ein ökonomisches. Das ist die Entstehung der modernen Presse, ist natürlich auch ein ökonomisches Geschäftsmodell gewesen, das jetzt unter Druck gerät. Die Frage ist also, können wir aus Europa heraus oder woher auch immer Geschäftsmodelle entwickeln, die Diskurs monetarisieren? Ja, also wenn es um Geld geht, gewinnen sie nur mit Geld auf der Ebene. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein multidimensionales Thema, das wir gerade besprechen. Aber ein Thema ist selbstverständlich auch das Geschäftsmodell des Silicon Valleys. Und ich glaube, da kann man nur gewinnen, wenn es gelingen sollte, aus Deliberation ein Geschäftsmodell zu machen. Sonst wird man mit Regulierung hinterherhinken, aber den Kampf gewinnt man nicht.
Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn Werte und Moral eigentlich nur noch dann wirklich zählen, wenn sie sich auch rechnen. Das tut natürlich weh, diese Analyse. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Oder ist das wahr? Stimmt das?
Also ich glaube, dass es im Grunde genommen, ja, ist die Sachlage noch mal ein bisschen komplexer, weil jeder Wert, also auch ökonomischer Wert im Sinne von Mehrwert, also was wir so produzieren, Wert, messbar, Bruttoinlandsprodukt, also Wert in jedem Sinne, ökonomisch, ästhetisch und eben auch moralisch oder politisch, ja, diese Werte sind ineinander verschachtelt. Das heißt, es gibt weder das blanke, eiskalte, turbokapitalistische Raubtier, das wertfrei die Märkte erobert. Nicht mal Elon Musk ist das, ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass Elon Musk in Deutschland mal der moralische Held Nummer eins war, wegen seines Beitrags zur E-Mobilität. Heute sehen wir Elon Musk ganz anders. Aber Elon Musk ist, ich erinnere mich sehr genau daran, in der Pandemie, als die Grenzen geschlossen waren, als Staatsgast gefeiert worden. Nicht zuletzt von einem moralisch sehr fortschrittlichen grünen Ministerpräsident in Baden-Württemberg durch Tübingen geführt worden. Nicht solche Situationen gab es ja. Und dass keine Kritik an der Politik ist, der Hinweis darauf, dass wir Elon Musk auch mal anders gesehen haben. Und ich glaube, dass jede dieser Situationen, ja, auch Amazon. Amazon war erstmal erfolgreich, weil es es geschafft hat, uns Produkte schnell nach Hause zu liefern. Ja, das hatte auch moralische Vorteile. Ne? In jedem Geschäftsmodell gibt es immer auch einen moralisch guten Anteil. Ja, damit will ich nicht Raubtierkapitalismus rechtfertigen. Den gibt es natürlich auch. So, und ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Wertschöpfung so eine Gemengelage ist. Und mein Plädoyer ist zu sagen, wenn wir über Moral auf allen Stufen der Gesellschaft expliziter, rationaler, gründlicher nachdenken, dann können wir daraus Geschäftsmodelle entwickeln. Ja, dann kommerzialisieren wir nicht etwa die Ethik sozusagen. Meine Idee ist natürlich nicht, Menschenwürde zu verkaufen, ja, sondern meine Idee ist zu sagen, unser Einblick in die Würde des Menschen, in Gerechtigkeit, Frieden, Freundlichkeit, Gastfreundschaft und Liebe, daraus können wir etwas entwickeln, aus dem wir auch Wertschöpfungsketten machen. Das war ja die Gründungsidee der Bundesrepublik ökonomisch. Ja, vergessen wir nicht die soziale Marktwirtschaft. Und im Grundgesetz steht immer noch Eigentum verpflichtet. Und das kommt wenige Zeilen nach, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das ist mein Konzept, dass wir das stärken und uns überlegen, wie wir auf allen Skalen, vom Impact des sozialen Startup bis hin zum Großkonzern, die moralische Ressource verstärken. Das war mal der Ansatz, ja, der 50er Jahre. Wir sind natürlich moralisch sehr viel weiter fortgeschritten als die 50er Jahre, ne? So. Aber das ist bei uns gerade nicht gekoppelt.
Und da kommen wir zu dem Punkt, dass Sie ja auch einen ethischen Kapitalismus skizzieren. Das klingt eben so ein bisschen nach Widerspruch, aber ich höre daraus, dass Sie also das Gefühl haben, da hat sich eben ein Stück weit vielleicht der Kapitalismus entkoppelt von den Wertegrundlagen. Und dieses Gefühl, das Sie da formulieren, das hören wir ja an vielen Stellen bei Menschen, die eben sehen, dass das Auseinanderfallen zwischen Arm und Reich zum Beispiel stärker wird, dass die Reichen immer reicher werden, sozusagen, um es simpel zusammenzufassen, sich der Verantwortung vielleicht an der einen oder anderen Stelle entziehen, jedenfalls in dem Ausmaß, wie es angemessen wäre. Haben Sie das Gefühl, dass es möglich ist, da an der Stelle einen konstruktiven Weg zu finden, gemeinsam über ja auch Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen in diesen Zeiten wieder zu diskutieren? Oder ist es eigentlich hier eine harte Machtauseinandersetzung, wo es gar nicht mehr um Moral geht, sondern nur noch um das Durchsetzen gegenüber bestimmten Machtakteuren von der einen wie der anderen Seite? Wie schauen Sie da auf die Lage, die ja jetzt sich auch zuspitzt?
Ja, also nennen wir das Tier mal beim Namen. Das tun wir ja sehr ungern heute. Und zwar wirklich nicht, weil ich Marxist bin. Ich bin sehr weit davon entfernt. Aber nennen wir es mal so, wie es heißt. Klassenkampf. Mhm. Ja. Und das war der alte Titel für diese Debatte. Heute sagt man dann gerne mal soziale Frage. Aber eigentlich meint man natürlich genau das. Und das ist natürlich ein Nebeneffekt. Wie gesagt, kein Design. Das ist ein Nebeneffekt des Umstandes, dass wir natürlich Rechtsansprüche auf Privateigentum haben. Und ohne die haben wir auch kein reinvestierbares Privateigentum und damit auch keine Jobs. Ja, so, das heißt, da haben wir dieses Nebeneffektthema. Und genau deswegen kommen dann Umverteilungsdebatten. Und die sind auch richtig. Und ich glaube aber, dass wir die Umverteilungsdebatten gerade auch mit den Vermögenden und nicht gegen die Vermögenden führen müssen. Die Verteilungs- und Umverteilungsdebatte ist eine, die uns alle betrifft. Die dürfen wir weder führen gegen die Armen, schon gar nicht, weil wir eine moralische Verpflichtung haben, dafür zu sorgen, dass diejenigen in einer Gesellschaft, die am wenigsten profitieren von unserem Profit, mit nach oben gezogen werden durch diejenigen, die am meisten profitieren. Das nennt der große politische Philosoph John Rawls das Differenzprinzip. Das heißt, der Unterschied zwischen Vermögenden und Armen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn der Vermögenswachstum nicht mehr dazu führt, dass die Alleruntersten in dieser Ordnung auch nach oben kommen. Und da ist das Problem. Und dann müssen wir dafür Verteilungsmechanismen. Da gibt es sehr viele. Persönlich ist jetzt eine sehr radikale Meinung, die ich nur geäußert haben möchte als Meinung, ja, aber das darf man ja auch mal. Ich glaube, dass die Einkommenssteuer prinzipiell eine ungerechte Idee ist. Und wenn man zum Beispiel auf die Schweiz schaut, das innovativste Land Europas und auch wirtschaftlich fraglos ein Vorbild, nicht in jeder Hinsicht ist die Schweiz ein Vorbild, aber da ohne jede Frage, dann sieht man zum Beispiel, die Schweiz geht mit Vermögenssteuer ganz anders um. Das heißt, man müsste darüber reden mit Vermögenden, ja, denen wir ja auch nicht schaden wollen, welche, also über die Gesellschaft hinweg, wie lösen wir es so auf, dass wir bei der Einkommenssteuer runterkommen? Ich halte die Einkommenssteuer prinzipiell für ein ungerechtes Ding. Wir brauchen die im Moment, ja. Aber man muss sich mal klar machen, nicht? Wie kann es denn sein, dass jemand, der 2400 Euro brutto verdient, so eine Einkommenssteuer zahlen muss? Das ist ein Problem. Da müssen wir irgendwie ran. Und das geht durch gerechte Umverteilung.
Ich bin ein großer Fan davon, wenn Meinungen und Ideen weiter ausformuliert werden. Deswegen bleibe ich da jetzt einmal dran. Wir haben ja auch die große Herausforderung, die, glaube ich, noch unterschätzt ist, dass wir durch künstliche Intelligenz, Machine Learning, die Automatisierung und Robotik sozusagen an den Punkt kommen, dass vieles von der Wertschöpfung gar nicht mehr wirklich durch Menschen und ihre Arbeit, Erwerbsarbeit und damit eben der Einkommensteuer unterliegend erwirtschaftet wird, sondern eben durch Investitionen in Maschinen, durch andere Formen der Wertschöpfung. Und da entstehen natürlich in Zukunft auch Einnahmelücken des Gemeinwohls, wenn wir darüber reden, worüber wird finanziert, dass wir in neue Dinge investieren, in Infrastruktur und so weiter und auch in soziale Gerechtigkeit. Und wenn ich Ihren Gedanken da mal ausformuliere, dann sagen Sie ja im Grunde genommen, lass uns die Einkommenssteuer mal in den Hintergrund rücken lassen und viel stärker auf eine Vermögensbesteuerung schauen. Dass also diejenigen, die tatsächlich Reichtum erwirtschaften und anhäufen, einen größeren Beitrag zu dem Gemeinwohl leisten, egal wie das entstanden ist. Ob durch Finanzeinnahmen, durch Investitionen in Maschinen oder eben durch Erwerbsarbeit von ihren Mitarbeitenden. Habe ich das so richtig verstanden? Und wenn ja, wie würde man so eine Diskussion eigentlich heutzutage führen, die ja ganz viele harte, sofortige Reaktionen von allen hervorrufen wird?
Ja, und ob, ganz genau. Deswegen sagte ich ja, es ist relativ radikal, überhaupt nur in dieses Bienennest zu stechen, muss man aber. Einfach deswegen, weil ja das Wesen der Arbeit sich geändert hat durch die Digitalisierung und jetzt erst recht durch die künstliche Intelligenz, die gerade erst beginnt. Wir haben im Moment überhaupt keine quantifizierenden Methoden, niemand hat die, um zu messen, welche Arbeit eine künstliche Intelligenz verrichtet. Also wir verwenden sie alle und sollten das auch tun. Es ist eines der fortschrittlichsten Tools, die die Menschheit je entwickelt hat. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin da absolut tech-freundlich. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das denn für unsere Arbeit? Ja, und zwar gar nicht im Sinne von, wir automatisieren die Jobs weg, auch das geschieht teilweise, sondern mehr, wir sind ja alle viel effizienter geworden, wenn wir wissen, wie man mit KI umgeht vernünftig. Ja, und da brauchen wir eine ganz neue Methode, wie man den Wert von Arbeit bemisst und wie man dann den Wert von Arbeit besteuert. Also wir bräuchten einen eigenen Typus von Tech-Steuer. Das kann man teilweise über Mehrwertsteuer machen, weil eben Mehrwert erzeugt wird. Das kann man teilweise über Vermögen machen. Das wird aber wieder schwierig, weil natürlich die KI-Strukturen in Holdings liegen. Das heißt, das ist vermutlich gar nicht der Weg, wie man auch nur rankäme an die relevanten Ressourcen. Und da müssten wir uns fragen, ob wir nicht unseren Arbeitsbegriff durch ein interdisziplinäres Team aus Tech-Experten, Ethikern, Sozialwissenschaftlerinnen und so weiter, ja, also ob wir nicht mal eine wirkliche interdisziplinäre Forschungsgruppe zusammenstellen, parteiübergreifend, die mal feststellt, was ist denn der Wert der Arbeit heute? Und daraus kann man dann eine Regulatorik machen. Und die brauchen wir. KI hat alles verändert. Eigentlich schon das Internet, da haben wir nur nicht aufgepasst. Und die sozialen Medien, da haben wir auch nicht die richtigen Maßstäbe. Ich denke ja schon lange, dass die Menschen für die sozialen Medien arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Das ist eine Form inakzeptabler Ausbeutung. Ja, da habe ich immer vorgeschlagen, dass die sozialen Netzwerke einen Mindestlohn zahlen müssten an die User, ja, der aus dem Mindestlohn pro Stunde minus den Daten besteht, die die sozialen Netzwerke zur Verfügung stellen. Das wäre auch eine Methode. Aber wir brauchen solche Methoden. Im Moment ist das ein steuerfreier und damit auch nicht zu steuernder Wilder Westen, der ökonomisch vor allen Dingen nicht im Interesse der Europäischen Union ist. Faktisch wird unsere Arbeitskraft und auch unsere Steuerkraft von US-amerikanischen Konzernen derzeit ausgebeutet. Und das sind wir aber selber schuld, weil wir noch keine Reaktion auf Augenhöhe haben.
Leider sind diese Tatsachen und Gegebenheiten in der Politik noch nicht ganz angekommen, vielleicht auch nicht in der Gesellschaft. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass wir da irgendwo eine Diskussion, einen Diskurs drüber brauchen, der dem angemessen ist, was Sie gerade beschreiben, der Größe angemessen ist. Und das ist eine Herausforderung. Sie schreiben häufiger darüber, um so ein bisschen zu gucken, wie können wir das gesellschaftlich bewältigen, dass zum Beispiel Kinder als Quelle unserer Werte eine ganz zentrale Rolle haben. Und das finde ich nochmal einen interessanten Punkt. Sie sagen auch, Kinderwahlrecht wäre eigentlich was, was notwendig ist. Vielleicht auch, weil Kinder, Jugendliche heute ganz viele Perspektiven schon haben, die wir als Ältere gar nicht mehr haben. Zum Beispiel, wenn wir auf diese technologischen Veränderungen blicken. Ist es so, dass wir Kindern moralisch irgendwie immer weniger zutrauen als Erwachsenen? Und ist das ein Fehler? Müssen wir das ändern?
Ja, das halte ich tatsächlich für einen sehr, sehr gefährlichen Fehler. Also die Gespräche, die ich teilweise über künstliche Intelligenz mit 6- bis 11-Jährigen führe, mal systematisch, mal im Freundes- und Kinderfamilienkreis, sind oft erheblich besser als Gespräche, die ich manchmal mit globalen Konzernchefs führe, einschließlich von Tech-Unternehmen. Also ich habe schon Debatten erlebt zwischen Kleinkindern genau darüber, wie ChatGPT denkt, ja. Und die sagen, ChatGPT macht einfach Ein- und Ausschluss. Ja, das verstehen die sofort, wie Pattern Recognition funktioniert im Umgang mit dem System. Also ich glaube, dass die jetzt heranwachsende Generation die nicht mehr nur Digital Natives, sondern AI Natives schon sind, ja, von denen müssen wir lernen und die dann wiederum von uns. Also meine Vorstellung von moralischer Erziehung ist auf keinen Fall eine der Tradition, die Erwachsenen wissen Bescheid und übergeben die Tradition an die nächste Generation, sondern ich habe ein Konzept der moralischen Innovation. Ja, also das Ziel jeder Generation ist es ja, dass die nächste Generation besser wird. Und zwar nicht nur mehr verdient, sondern besser wird. Und das setzt aber voraus, dass wir eben von denen lernen. Es braucht einen Kreislauf. Ja, niemand hat das absolute Wissen im moralischen Raum. Kinder wissen aber vieles moralisch besser als Erwachsene und umgekehrt. Deswegen brauchen wir Systeme, wie wir von Kindern lernen. Ja, und diese Idee von Kindern zu lernen, die haben wir ja systematisch überhaupt nirgends abgebildet wirklich, ja, außer in dem einen oder anderen Bereich der Pädagogik. Aber deswegen bin ich ja schon länger sogar auch ein Verfechter eines Kinderwahlrechts, weil uns das natürlich zwingen würde, auf die Kinder zuzugehen.
Das scheint mir wie eine Botschaft auch, sich dem stärker zu öffnen, gerade als ältere Kinder zu fragen in dieser aktuellen Phase. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ältere Generationen eher das Gefühl haben, also wir können unseren Kindern, obwohl wir das eigentlich dachten, gar nicht mehr sagen, dass es besser für sie wird und da in diesem Decline, in diesem Pessimismus hängen bleiben und gar nicht sehen, dass die Kinder aber vielleicht schon Ideen haben und Vorstellungen davon, wie man mit den Herausforderungen dann doch klarkommt, auch wenn sie so erdrückend groß sind. Finde ich einen interessanten Abschluss unseres Gesprächs und will vielleicht das nochmal zum Anlass nehmen, Sie zu fragen, wenn es jetzt so einen Satz gäbe, wo Sie sagen, also das wäre ein moralischer Impetus oder ein Punkt, den Sie als sehr universell auch betrachten und den Sie jetzt nochmal mitgeben möchten. Gäbe es so einen Satz, wo Sie sagen, so, das ist ein universell moralischer Satz oder so. Das ist ja immer so schwierig, das zu formulieren dann konkret, aber ich gebe Ihnen das jetzt mal mit, da vielleicht einen zu formulieren für uns zum Abschluss.
Also ich würde sagen, das Prinzip einer moralischen Gesprächsführung, damit wie gesagt ein Satz, der tatsächlich einen sehr, sehr hohen ethisch-moralischen Stellenwert hat, der wurde einmal vom Philosophen Hans-Georg Gadamer in einem Spiegelgespräch geäußert. Muss man ein bisschen verändern, an die Lage anpassen, aber grob gesagt sagt er einfach, ja, die anderen könnten Recht haben. Das heißt, das Prinzip der Ethik sind die anderen, was man in der französischen Philosophie den anderen nennt und eben die andere. Deswegen sage ich, die anderen könnten Recht haben. Das ist das Prinzip der Ethik. Selber Recht zu haben, glauben wir ja alle. Eine Meinung zu haben, heißt ja zu glauben, dass man Recht hat. Von sich selbst kann man bekanntlich nichts lernen. Ja, so wie man mit sich selbst nicht gut Schach spielen kann. Es braucht deswegen die anderen. Kurzum, ich glaube, das Prinzip der Ethik ist, die anderen könnten Recht haben, was nicht heißt, sie haben Recht, die können sich täuschen. Aber die anderen könnten Recht haben und nicht die anderen sind der Feind. Das wäre mal der allererste Schritt. Und das betrifft wirklich alle Teile der Gesellschaft und ich schließe da niemanden aus.
Herr Gabriel, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Das war ein Ritt durch Ethik und Moral in diesen Zeiten. Ich freue mich, dass Sie da waren und liebe Zuhörerinnen, das war Über den Tag hinaus mit Markus Gabriel. Und wenn auch diese Episode Ihnen und euch gefallen hat, abonniert uns gern und teilt die Folge. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.